Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen und übermorgen bis in alle Ewigkeit. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist die Zukunft des Christentums. Was habe ich vom Glauben? Was bringt mir das Christentum? Ich meine das christliche Abendland, also was das alles ist. Und ich habe hier heute eine Endzeitbotschaft. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist der Sinn des Christentums, den Willen Gottes zu tun. Meine Botschaft ist auch, erkenne die Zeichen der Zeit. Die Reiche dieser Welt vergehen, alles Weltliche vergeht, alles Kirchliche vergeht, alles Sichtbare vergeht, alles Menschliche vergeht, alles, was die Menschen aufgebaut haben, das wird vergehen. Auch das Christentum ist auch nur ein menschliches Werk. Die Religion, ob es jetzt Islam ist, Buddhismus ist, was es auch immer ist, die Religionen werden mit der Zeit alle vergehen. Es wird nichts mehr geben. Man wird aus den Schwertern Flugscharen machen. Bei Gott zählt das Verborgene, nur das Jenseitige. Und bevor das Reich Gottes kommt, bevor der Heilige Geist wirkt und so weiter, da war das Judentum. Und das Judentum ist mit Jesus vergangen, was Neues geworden, durch den Heiligen Geist, Pfingsten, etwas ganz Neues, eine neue Schöpfung. Und so ist auch jetzt hier das Ende, kehrt zum Anfang wieder zurück, wie es am Anfang war. Am Anfang war das Urchristentum. Ja, und in der Endzeit wird es auch nur das Urchristentum geben. So wie der Einstein einmal gesagt hat, wenn eine Atombombe fällt, im dritten Weltkrieg wird man mit Atombomben kämpfen, aber im vierten Weltkrieg wird man mit Steine wieder kämpfen, im Urzustand. Ja, und so wir kommen wieder zum Urzustand zurück. Mit dem Heiligen Geist kam die Gemeinde in diese Welt. Das Zeitalter der Mission begann, das Zeitalter der Gnade und so weiter. Das Evangelium bekam überall Durchbrüche, das war was ganz Neues. Das Judentum wurde abgetan und das Christentum kam. Und sie hießen dann Christen ab Antiochien. Verfolgungen kommen und werden kommen. Und deshalb, ich möchte sagen, was kommt? Zuerst einmal wird Abfall kommen, kommt Verfolgung kommen, kommt so vieles durcheinander kommen. Der Teufel wird wüten. Jeder, der irgendwo was kann, wird in Gefahr geraten. Was weiß, er wird seinen Glauben verleugnen. Und ganz wenige werden treu bleiben bis zum Schluss. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Der Tullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also, jeder Abel hat irgendwo seinen Kain oder seinen Judas, den muss er mitgehen. Also das ist das Ende, das wird das Endzeit, die Endzeit sein. Man wird verfolgt, man wird beneidet, ja, und man wird leiden müssen. Wir gehen keinen goldenen Zeitalter entgegen, sondern ein Zeitalter, wo Erz und Ton vermengt sein werden. Die Urgemeinde wurde damals verfolgt, und zwar von den Juden ganz besonders. Und deshalb wird auch die Gemeinde Jesu verfolgt werden, bis ans Ende. Und deshalb heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 10, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wer treu ist bis zum Ende, wer überwindet, der wird das alles behalten. Oder Matthäus 5, Vers 11 noch dazu. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und alle möglichen Weisen verleumdet werdet. Freut euch und euer Lohn wird im Himmel groß sein, denn so wurden schon auch die Propheten vor euch verfolgt. Also, was kommt auf uns zu? Manche Leute sagen, jetzt kommt Erweckung. Nein, bevor irgendetwas passiert, dergleichen wird zuerst mal nichts kommen, wird ein Durcheinander passieren, Chaos wird herrschen. Die Pharisäer werden ganz groß zunehmen, dieses Neupharisäertum, was wir auch erleben. Ich werde darüber kurz eingehen nachher. Es gibt einen Kampf zwischen Finsternis und Licht. Weil Satan Jesus hasst, stachelt er auch seine Anhänger auf, die Christen zu hassen. Also wundert euch nicht, dass wir Schwierigkeiten haben. Verfolgungen werden kommen. Pass auf jetzt, nach Corona ist die Zeit nicht mehr die gleiche Zeit geblieben. Es hat sich so viel verändert. Man wird bekämpft. Was? Ihr seid Verschwörer, Reichsbürger seid ihr. Was ihr sonst auch noch seid, versteht? Man wird alles Mögliche den Menschen nachstellen und sagen, die Gemeinde Jesu wird gehasst werden von allen Menschen. Schaut da schon die Kirche, die katholische Kirche, wie man ihr zusetzt, ihr alles Mögliche unterstellt. Verstehst du, früher, es war fast normal, dass man ein bisschen so Streicheleinheiten bekommen hat, das und so weiter. Dann wird man heute angezeigt wegen Misshandlung, Kindsmisshandlung und dergleichen. Weißt du, aber die Leute sind heute nicht mehr erzogen. Schau doch die Kinder an, wie wild sie aufwachsen, ohne Autorität. Die Menschen, die anständig leben, die was Gutes tun und so weiter, die werden verleumdet. Das Böse wird gut heißen oder das Gute wird böse heißen. In solch einer Zeit leben wir. Die Gemeinde Jesu am Anfang hat sich zerstreut und so weiter. Nur die Echten blieben zusammen, die Apostel. Die anderen, diese Tausende, die sich bekehrt haben, gleich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, die haben sich überall zerstreut. Schwere Zeiten kommen auf uns zu. Teure Zeiten kommen auf uns zu. Alles wird teurer. Auch die Arbeit, die wir hier tun, die wird immer kostspieliger. Der Teufel wird sich seine Zähne ausbeißen. So wie die Juden sich die Zähne an die Christen ausgebissen haben. Und jetzt sagen, ja, sie haben uns bestohlen. Die Christen haben uns bestohlen. Die haben alle Segnungen an sich gerissen und die Verheißungen in Anspruch genommen. Nein, die haben das von sich gestoßen. Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Damals, am Anfang, hat das Römische Reich gescheitert und alle Reiche werden scheitern. Ich möchte nur sagen, freu dich nicht, politisch geht es aufwärts. Wir sind mitten in einer Zeit, in einer Phase, wo alles auseinanderbricht. Ost und West, der Kalte Krieg kommt wieder, ganz neu. Gog und Magog und dann der Westen, der Antichrist. Das dunkle Mittelalter scheiterte. Ja, es hat immer alle diese Organisationen und Philosophien und Theologien gescheitert. Atheismus ist gescheitert. Die Aufklärung ist gescheitert. Die ganze Konsumgesellschaft ist gescheitert. Stück für Stück heute, wenn du einkaufst, früher, wenn man für 20 Euro eingekauft hat, hat man was im Korb gehabt. Heute, da brauchst du 40 und 50 Euro oder mehr, dass du was im Korb hast. Ja, Irrlehren sind gescheitert. Viele wurden gesteinigt und gefoltert oder verbrannt oder wie auch immer. Und Stephanus war der erste Märtyrer. Was kommt? Die Märtyrerkirche. Und wir beten. Christen haben schon 2000 Jahre lang gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das wird sich erfüllen, der Endzeit. Im Vaterunser haben wir das Gebet. Und es wird irgendwann erhört werden, dieses Gebet. Dein Reich komme. Die Pforten der Hölle werden alles versuchen und alles in die Wege leiten, um die Gemeinde Jesus zu überwältigen. Und Corona war so die Generalprobe des Satans. Alle, ja, sollen Mund halten, still sein, Maulkorb tragen oder Lockdown, was das alles gewesen ist. Aber Corona kann die Gemeinde nicht überwältigen. Die lebt immer noch, die ist noch da. Und wir haben Gott sei Dank, ja, die ganze Corona-Zeit unsere Gottesdienste gehalten. Sie konnten uns vielleicht ein bisschen behindern, aber sie konnten uns nicht verhindern. Seit 1974 habe ich ja die Christen im Untergrund unterstützt. Zuerst mal Bibeln geschmuggelt nach Rumänien und dann vieles andere mehr. Hilfsaktionen gestartet, meine Geschwister besucht, in der Sowjetunion, in der Untergrundkirche mitgearbeitet, die Brüder unterstützt und die Gemeinden ermutigt. Seit 1974 und ich lebe immer noch. Vor Jesus war das Zeitalter Israels. Daniel sieht dieses Standbild des Nebukadnezars, wie es von einem Stein ohne Menschenhand vom Himmel fällt und zermalmt und vernichtet wird. Und so werden auch alle Systeme ohne Menschenhand vernichtet und zerstört und ja zermalmt und in alle Richtungen zerstreut. So wird es sein. So ist es mit dem Römischen Reich passiert. So ist es auch mit dem Reich Israel passiert. Und da heißt es, ja, von dem Tempel in Jerusalem, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Das wird passieren. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Auch damals waren die Leute so fanatisch und verrückt. Die haben gedacht unbedingt, dass Jesus die Römer aus dem Land treibt. Aber er hat nichts gemacht. Im Gegenteil, die Römer sind erst recht gekommen, haben Jerusalem sogar plattgewalzt und umgepflügt, dass kein Stein auf dem anderen blieb. In Judäa damals. Der Tempel, der sollte, ja, ausgelöscht werden und aus dem Tempel haben dann nachher die Römer aus dem ganzen Tempelschatz in Rom das Kolosseum gebaut. Die Jünger fragten ständig, wann willst du das Reich Israel aufrichten? Die wollten unbedingt was Sichtbares sehen, aber Gottes Reich ist nicht sichtbar, sondern unsichtbar. Unsichtbar. Jesus gab ihnen keine Antwort, im Gegenteil. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist die Zukunft des Christentums. Wir sollen den Heiligen Geist empfangen und wir sollen Jesus bezeugen, da wo man lebt, wo man arbeitet, wo man kämpft, wo man leidet, wo man siegt. Ja, da sollen wir Jesus bekennen. Ich kann weiterleben, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Menschen werden seine Zeugen, sie leben Jesus aus. ohne Kirche, ohne Organisation, ohne dem Tempel, ohne Pastoren, ohne irgendwelche Vereine und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Bis zum 3. Jahrhundert, du kannst es nachgehen, google mal ein bisschen, bis zum 3. Jahrhundert gab es keine Kirchen, da gab es nur Hauskirchen, die Christen versammelten sich in den Häusern hin und her und dann an öffentlichen Plätzen irgendwo auf dem Marktplatz, wo auch immer, aber sonst in keiner Kathedrale, es gab keinen Tempel. Ja, in den Katakomben, später in Rom, haben die sich versammelt. Gottes Reich beginnt mit Niedrigkeit. Die Zukunft des Christentums, das ist meine Botschaft. Mit Armut, mit Hilfsbedürftigkeit. Ja, es beginnt ganz klein wie ein Senfkorn. Das war das erste Kommen Jesu. Weißt du, die meisten Leute denken, Jesus kommt mit Glanz und Gloria, mit Pauken und Trompeten. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass es so passieren wird. In Niedrigkeit. Jesus wird in einem Stall geboren. In keinem goldenen Bettchen oder sonst irgendwo. Die letzten Ereignisse werden genauso sein, wie die anfänglichen Ereignisse um Jesus herum waren. Keine außergewöhnliche Dinge, verstehst du? In Einfachheit, schlicht und so weiter. Er kommt, die meisten Leute sagen, in den Wolken des Himmels, aber da siehst du nicht viel, verstehst du, wenn du die Wolken anschaust, im Äther, in der Luft. Ja, da siehst du nicht viel. Auch im Internet siehst du nicht viel. Leute versuchen das groß darzustellen, bildhaft darzustellen, aber das ist nicht so. Ja, der Herr kommt unkontrollierbar, unbeherrschbar, unlenkbar und nicht manipulierbar. Da wird man nicht sagen, hier ist das Reich Gottes und dort ist das Reich Gottes. Das wird nicht sein. Verstehst du, hier in Ollenhauer Straße 15 oder dort am Leopoldplatz oder sonst noch wo irgendwie am Breitscheidplatz. Nein, man wird nicht sagen, da und dort ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon inwendig in uns, so steht es in der Bibel. Das ist die Zukunft des Christentums, schlicht und einfach, unkompliziert. Es kommt anders, als du denkst. Jesus kommt über die Hintertür, so im Stall von Bethlehem oder wie auch immer, so in Bescheidenheit, ganz einfach. Zuerst müssen wir festhalten, die Welt ist nicht geschaffen zum Untergang, sondern zur Entfaltung Gottes. Gott will sich verherrlichen. Aus Staub hat er dich den Menschen genommen und zu Staub wird er wieder. Und alles wird wieder zu Staub werden. Pass auf, die großen Dinge, die wir so bejubeln und sagen, oh, hier ist das Reich Gottes, da wird nichts davon sichtbar sein. Da ist das Teufelsreich, das Antichristenreich, verstehst du, aber nicht Gottesreich. Gott hat alles für die Ewigkeit geschaffen und die Dinge, die die Menschen schaffen, die sind nur zeitlich begrenzt, räumlich begrenzt. Wir sind mittendrin in einem Übergang. Es gibt verschiedene Ordnungen und sie werden alle vergehen. Die verschiedenen Systeme, Himmel und Erde, das sind nur Systeme, das wird vergehen. Du kannst an diesen Sachen dich nicht mehr orientieren. Aber Gottes Werke, Gottes Worte werden nicht vergehen. Sie werden weitergehen und zwar in einer anderen Art und Weise. So wie ein Samenkorn, das fällt in der Erde, es stirbt, muss sterben. Das ist der Weg des Lebens. Es muss sterben. Alles, was lebt und auferstehen sollte, das sollte sterben. Und das geht dann auf und dann wächst auf. So wie ein Samenkorn. Ein neues Leben entsteht und entsteht eine neue Welt, ein neues System. Die Gegenwart wird in die Zukunft aufgehen. Das Böse muss untergehen und vergehen. Sünde muss vergehen. Alles Menschliche muss vergehen. Sogar der Teufel muss vergehen. Alles Negative muss vergehen. Und wie viel Ungerechtigkeit ist in den ganzen Systemen drin enthalten? Schau doch an. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Jetzt der Chinese will, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Aber die Amerikaner sagen ganz laut, nein, wir wollen nicht, dass der Krieg aufhört. Die wollen weiter, dass der Krieg geht, dass man Waffen produziert, dass man Waffen verkauft, dass man Krieg verschießt. Aber das Reich Gottes ist, aus den Schwertern werden sie Flugscharen machen. Und die Zeit wird kommen, wo das alles nicht mehr geben wird, dass man ja Waffen produziert und nur Kriege produziert. Das ist nicht Gottes Wille. Weizen wird von Spreu getrennt. Das Unkraut wird von Weizen getrennt, später und so weiter. Und nur der Weizen wird in seine Scheune gesammelt und Spreu wird verbrannt werden, nach der Bibel. Die wird nicht mal groß verwendet. Das Gute wird vom Bösen getrennt und Endzeit ist eine Zeit der Trennung. Die Zeit der Trennung. Es geht um die Frucht. Was sind die Ergebnisse des Christentums? Wir haben 2000 Jahre Christenheit gehabt, das christliche Abendland. Aber schau, was ist aus dem christlichen Abendland groß geworden? Was ist aus dem Abendland geworden? Das ist schlimmer als das Heidentum. Ja? Und aus dem Christentum kommt der Antichrist, meine lieben Leute. Nicht der Christus, der Antichrist. Der Antichrist kommt nicht von den Heiden, von den Atheisten, von den Gottlosen. Der Antichrist kommt von den Christen, die mal Christen waren, aber die sind nicht mehr Christen, verstehst? Die haben ihren Glauben verleugnet. Jesus sagt, ein anderer kommt in seinem Namen und den werdet ihr aufnehmen. Das Echte wird vom Falschen getrennt, die Klugen von den Törichten. Das Wahre und die Wahrheit von der Lüge. Es wird eine Zeit der Trennung sein. Und jetzt, wir sind im Tal der Entscheidung. Das ist die Zukunft des Christentums. Wir müssen uns entscheiden, für oder gegen Jesus. Eine ganze Sache mit Jesus oder gar keine Sache. Ja, wir sind im Tal der Entscheidung. Die Brennenden werden ja von den Lauen getrennt. Jesus sagt, wenn du lau bist, ich will dich aus meinem Mund ausspeien. Und das ist die Zukunft der Christenheit. Manche werden ausgespuckt aus dem Mund Jesu. Mit dir will ich nichts zu tun. Ich habe dich noch nie gekannt. Wo kommst du her? Ja, Meister, wir sind dir entgegengegangen, aber mit verlöschenden Lampen. Kluge und törichte Jungfrauen, kennst du ja diese Geschichte, und ihre Lampen verlöschen. Da ist eine Trennung zwischen Gehorsamen und den Ungehorsamen, die nur mitlaufen, die nur begeistert sind. Von Begeisterung kann der Herr Jesus nicht leben. Er braucht entschiedene Christen, die ihm nachfolgen. Die Welt ist im Tal der Entscheidung. Und zurzeit werden die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt, die Geistlichen von den Ungeistlichen, die Echten von den Falschen. Licht und Finsternis wird getrennt. Und das ist, was Gott am zweiten Tag schuf. Und er trennte Licht von der Finsternis, verstehst du, Tag und Nacht. Nicht nur, es werde Licht. Weißt, das erste Jahrhundert war, es werde Licht. Oder die ersten Jahrtausende waren, es werde Licht. Aber jetzt kommt die nächsten Jahrtausende oder die nächste Zeit. Und Gott trennte Licht und Finsternis. Feste und das flüssige Wasser und Land. Wir erleben schon hier das jüngste Gericht. Manche Leute denken, wenn Jesus kommt, kommt das jüngste Gericht. Wir erleben das jüngste Gericht jetzt schon hier. Wir müssen gar nicht warten bis zur Auferstehung. Hier schon werden die faulen Fische aussortiert. Jesus sagt, ich richte niemand. Die Menschen richten sich selbst. Sie richten sich selbst zugrunde durch ihre Lebensweise, durch ihren Lebensstil und was auch immer ist. Das Ende der Welt, das ist des Systems, das ist, was die Geschichte im Augenblick durchmacht und durchmachen muss. Wo Gott das Böse beendet, beginnt etwas ganz Neues. Nur noch die Echten leben weiter, werden weiterleben. Nur die, was aus ihrem Leben gemacht haben, die werden es überleben. Und es ist der Zeitpunkt, wo sich die alte Geschichte wiederholt. Und ja, die Geschichte des guten Kreuz. Die Echten von den Wahren, die Verlogenen von den, die die Wahrheit lieben, ja, die brennen im Geist sind. Was ist die Zukunft des Christentums? Gut, dass du nachfragst. Was ist die Zukunft des Glaubens? Verstehst, schau doch die Kirche an, die sind leer, zum größten Teil, verstehst, werden verkauft, daraus werden, also vor über, ja, länger als 30 Jahre. Ich war vor 40 Jahren in England, da wurden schon damals Kirchen verkauft, da wurden große Teppichhandlungen gemacht, Diskotheken gemacht in England. Und das ist auch zu uns rübergekommen. Ja, hier in Deutschland sind über 200 Kirchen zum Verkauf in Angebot. Also ich könnte mir eine Kirche kaufen für Appel und Ei. Ich müsste vielleicht renovieren, so wie wir damals diese neue Nazareth-Kirche für ein paar Groschen gekauft haben, verstehst du, und dann renovieren mussten. Da hat auch der Senat eine Disco daraus gemacht gehabt, in der neuen Nazareth-Kirche. Anders wäre ich nicht auf diese neue Nazareth-Kirche gekommen. Ich habe nur gelesen, Diskothek in der neuen Nazareth-Kirche. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht im Haus Gottes, Diskothek. Ja, da werden sogar Kirchen an Islam verkauft, als Moschee draus gemacht. Auch hier in Deutschland inzwischen. Wir sind schon so weit, ja, weil die Christen nicht mehr in die Kirche gehen. Nur noch Moslems gehen in ihre Synagoge oder wo auch immer. Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und das ist die Zukunft der Christenheit, dass die Offenbarung der Kinder Gottes kommt. Das Gute, das Göttliche wartet auf die Offenbarung, dass sie offenbart werden, dass die Christen wieder das Land einnehmen. In meiner Bibel lese ich gerade Matthäus 24, Vers 29. Und sogleich aber nach dieser Drangsal, nach Corona oder was auch immer ist, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und da werden die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das ganze System wird erschüttert werden. Keiner kann sich mehr richtig orientieren. Schau die ganzen Banken. Wer hat es geglaubt, dass die Schweizer Banken, die so sicher sind, so stabil sind, dass sie plötzlich anfangen zu wanken. In Amerika sind drei Banken kaputt gegangen und gleich auf die Schweiz rübergeschwappt. Jetzt fürchten sogar die Deutschen, dass unsere Finanzen zusammenklappen. Ja, das ist noch nicht fertig mit den Finanzen. Wir stehen vor einer großen Bankenpleite und dann, wir werden wundern, was das mit unserem Geld, das wir angelegt haben. Das Ende ist da. Mit Riesenschritten gehen wir dem Ende entgegen. Was wird am Ende passieren? Ja, es wird kein Licht mehr geben, keinen Durchblick mehr geben, keine Orientierung mehr geben. Sonne, Mond und Sterne sind zur Orientierung und die werden verloren gehen. Menschen haben keine Orientierung, die verlieren ihre Werte, verstehst du? Ihr Leben ist nichts mehr wert, als nur noch wegzuwerfen. Gott selbst hat ihr Licht angezündet für die Menschen überhaupt, dass die Menschen glücklich sind, fröhlich sind, damit sie wissen, wo es lang geht, wo dieser Polarstern ist, wenn man die Meere überquert. Aber inzwischen ist nichts mehr da. Und meine Bibel sagt, er selbst, Gott selbst wird die Leuchte sein. Er selbst wird die Orientierung geben. Und jeder Mensch wird plötzlich sich selbst finden und sagen, ich möchte das sein und das Leben gestalten. Nicht nur die Christen, sondern alle ehrlichen Menschen, alle Menschen guten Willens. Die werden gesegnet werden, Menschen guten Willens. Gott hat keinen anderen Grund, das Universum zu zerstören. Nur das Böse muss entfernt werden, das Negative muss entfernt werden. Ja, deshalb protestieren auch die Leute. Erstens mal, die Leute fühlen Ohnmacht. Was können wir gegen den Staatsapparat machen? Stellt mal vor, sogar so ein Präsident wie der Putin, der wird angeklagt, muss vors Gericht, verstehst du, als Schwerverbrecher, weil er das und das gemacht hat. Da müssen schon andere schon längst eingesperrt sein und gar nicht mehr rausgelassen werden. Ja, aber hier, da wird man einen Haftbefehl erlassen und weh, wenn er irgendwo über die Grenze geht in ein anderes Land. Der soll in Russland bleiben. Russland ist groß, hat 11 Zeitzonen, dort kann er glücklich leben, wenn er will. Aber so siehst du, da ist ein Mensch ohnmächtig. Was kann der arme Mensch? Ja, was kann der arme Mensch? Das Universum wurde gebaut zur Ehre Gottes, damit der Mensch eine Zukunft hat. Und die Sterne werden ihr Licht verlieren, da wird nichts mehr funktionieren. Der Mensch ist dem Schöpfungsplan ausgewichen, er hat Gott nicht gehorcht. Und deshalb haben wir dieses Chaos und dieses Durcheinander, politisch oder auch persönlich, privat viele Menschen, weil sie sich nicht nach den Geboten Gottes gerichtet haben. Die Gebote Gottes sind nicht zum Vergnügen da, sondern dass wir gut zwischenmenschlich zusammenleben, dass wir einander respektieren, dass wir einander dienen, dass wir einander helfen, dass wir einander nicht betrügen. Warum sollte Gott die Tiere und die Pflanzen oder irgendetwas anderes aus der Schöpfung zerstören? Die haben nicht gesündigt, nur der Mensch. Und deshalb, der Mensch ist es hier, der alles verbrochen und eingebrochen hat. Und deshalb die ganze Schöpfung wartet nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Ja, und die Tiere, die leben ihr Leben und sind glücklich und werden glücklich. Deshalb auch für sie ist der Tod nicht was Schreckliches. Für die Tiere ist es was Schreckliches. Aber die fürchten sich nicht, denn die wissen, wir haben nichts verbrochen. Uns erwartet nichts Schreckliches, das Gericht Gottes. Gott würde unschuldige Wesen nicht vernichten, aber die Menschen, die sind schuldig geworden. Und deshalb, dass Gott das Gericht kommt. Und was ist die Zukunft des Christentums? Das Gericht Gottes, verstehst? Gott wird die Seinen richten. Ihr habt's gewusst, aber ich hab's nicht getan. Ihr habt's nicht geglaubt. Und das wird die Zukunft sein, der Christenheit. Das Gericht fängt am Hause Gottes an. So steht's in meiner Bibel. Nicht irgendwo anders. Am Hause Gottes, an der Christenheit. Fängt das Gericht an. Es ist so wichtig zu wissen, alles vergeht, aber das, was von Gott ist, das bleibt in Ewigkeit und das bleibt erhalten. Wir sind im Umbruch und kaum jemand merkt es, dass wir im Umbruch sind, dass was das passiert, dass der Himmel und die Erde bereits vergehen, dass die Systeme zusammenbrechen. Sieht man gar nicht, merkt man nicht. Ja, und viele merken nicht, wie spät es an der Welt nur Gottes ist. Der neue Himmel und die neue Erde bestehen bereits. Etwas Neues bahnt sich an. Mein Reich kommt, mein Wille geschieht. Und die Christen haben dafür gebetet und gekämpft und gearbeitet und gelitten. Die Zeiten gehen nahtlos ineinander über. Das merkt man gar nicht, weil es so nahtlos ineinander übergeht. So was wir jetzt erleben. Jetzt geht vom Winter, kommt man in den Frühling. Ja, plötzlich grünt alles, plötzlich blüht alles, plötzlich ist alles schön, die Vögelchen fangen an zu singen und zu zwitschern, ja. So nahtlos, da weißt du oft gar nicht, was du anziehen sollst, verstehst du, so vom Winter auf den Frühling und so auch in der Welt, da geht nahtlos übereinander. Wir können den Punkt nicht genau sagen, wann ist der Frühling und wann ist der Winter. Genau, gestern war es am 20. Frühlingsanfang, verstehst du, da ist die Sonne gleicher Tag und gleiche Nacht. Ja, aber das merkst du gar nicht. Du lebst auf diesem Planeten Erde und denkst, na ja, das ist halt so. Erkenn den Punkt des Wechsels. Wir sind im Übergang. Die Tage sind anders. Jetzt werden plötzlich die Tage etwas länger oder umgekehrt. Wenn die Winterszeit beginnt, da werden die Tage kürzer. Das merkst du nur, ja, es ist schon so früh hell um die Zeit. Und nächsten Sonntag wieder denk dran, müssen wir die Uhren umstellen. Beginnt auch wieder eine neue Zeit. Aber das merkten wir gar nicht. Verstehst du, eine neue Zeit? Geschieht alles so unmerklich, so ruhig. Es geht vor sich hin. Und das Ende des Winters ist ähnlich dem Beginn des Frühlings. Und so ist auch das mit dem Christentum. Wir merken nicht die Übergänge. Also ich weiß nicht, ob du das merkst, aber ich merke auch, wenn ich so die Welt beobachte, die Pressemeldungen lese und alles und so weiter, wo ist der Übergang? Da sind alle Katzen grau. Ja, du siehst, da passiert etwas, da verändert sich was. Aber was verändert sich da? Etwas Neues fängt an, steht in der Bibel. Die ganze Welt ist im Umbruch, das Alte vergeht, Neues bahnt sich an und ist es schon da? Es ist schon da. Die Übergänge sind zuerst mal nicht erkennbar, aber sie sind da. Sie sind da. Der Frühling kommt. Merkst du nicht? Wirst du nicht Frühjahrsmüde? Verstehst du dies und jenes? So vieles verändert sich in deinem Gefühl, in deinem Leben auch. Vor Corona haben die Leute gesagt, nach Corona wird nichts mehr so sein, wie es war. Wir sind in einer neuen Zeit aufgewacht. Plötzlich, Corona ist passiert. Plötzlich hörst du, das Krieg ist da irgendwo in der Ukraine, dass jemand überfallen worden ist. Mein Thema ist heute die Zukunft des Christentums, des Glaubens. Merkst du die Übergänge? Der Abfall vom Glauben? Immer weniger, sogar bei dir selber. Ach, das weiß ich schon alles. Das habe ich schon gelesen in der Bibel. Oder das hat man bei uns gepredigt. Viele glauben, es ist immer noch die gute alte Zeit, aber wir sind in der Wendezeit. Verstehst du? Wir merken das gar nicht mal, wie rapide das alles so passiert und vor sich geht. Vielen Menschen fehlt das Unterscheidungsvermögen. Sie können die Zeit nicht beurteilen. Da und da, verstehst du, musst die Zeiten vergleichen. Und es bleibt nichts beim Alten. Auch deine Jahre gehen dahin und niemand hält sie auf. Wir sollen unser Urteilsvermögen verfeinern. Der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Geschwister, wir sind in den letzten Tagen. Das ist die Zukunft des Christentums. Und lasst uns nicht täuschen. Wir gehen auf das Ende zu. Eine neue Zeit beginnt. So wie die Juden. Die haben nicht gemerkt, Jesus kam zu den Seinen und sie haben da ihre Gottesdienste gefeiert und Jesus hat gelitten, gekämpft, geblutet und hat gesagt, das Neue ist jetzt schon das. Deshalb, man flickt nicht. Und deshalb, wenn du an Jesus Christus glaubst, machst du kein Flickwerk. Du fängst etwas ganz von vorne an, ganz was Frisches. Das kirchliche Zeitalter geht zu Ende, wo man da wunderbar christliche Gottesdienste feiert. Ja, du musst einmal begreifen, eine neue neuer Abschnitt beginnt hier. Ja, das Zeitalter der Äußerlichkeiten geht zu Ende. Jetzt fängt etwas Innerliches an. Was hast du innen drin? Was hast du erwirtschaftet? Was ist dein Glaube wert überhaupt? Verstehst du? Wie viel hast du gesammelt? Der Winter kommt und du hast die Ernte noch nicht eingebracht. Die Ernte deines Lebens vielleicht. Was auch immer sein mag. Gott ist immer weitergezogen. Auch bei den Juden. Und ich möchte, dass du das begreifst. Die Juden haben es nicht begriffen. Etwas Neues hat sich angebahnt. Über Palästina ist Jesus hin und her gezogen, hat gepredigt. Dreimal war er in Jerusalem, hat den Tempel gereinigt. Die haben nichts gemerkt. Ja. Und nur die Pharisäer, die haben mit Jesus diskutiert, die Schriftgelehrten und die Weisen. Ja. Jesus war gekommen, hat etwas Neues angefangen und er war da und ist wieder weitergegangen und sie haben es nicht gemerkt. Sie haben nichts gemerkt, ja. Hoffentlich merken die lieben Heilandsleute heute jetzt, nach 2000 Jahren, was da in dieser Welt passiert, ja. Sonst bleiben sie auch wie die Pharisäer, diese Neupharisäer nachher, und machen sich was vor. Ich danke Gott, oh, dass ich nicht bin, so wie der da hinten, verstehst du? So wie der, verstehst du? Und die Juden sind nichts anderes als Rest von den Pharisäern. Die anderen sind alles, haben sich irgendwo zerstreut auf der Welt, aber nur die Pharisäer sind die Juden geworden, die nach dem Gesetz leben wollen, wollen den Sabbat halten, die sich beschneiden lassen, was auch immer. Ja, nichts passiert. Und Jesus ist weitergezogen. Sie hatten nicht einmal gemerkt, verstehst du? Sie hatten alles richtig gemacht. Das war von Gott sogar das Pharisäertum, was sie hatten, die 10 Gebote oder die ganzen Gesetze oder der Kult, verstehst du? Sie haben einfach richtig weitergemacht. Und es war auch richtig von Gott installiert, aber Gott ist weitergegangen. Auch hier, meine lieben Geschwister und Freunde, das Reich Gottes, was wir haben, das Christentum, was Namenschristentum geworden ist, verstehst du, das kirchliche Leben, das ist gut gewesen, das ist anständig gewesen, das ist von Gott installiert gewesen unter Umständen, aber Gott ist weitergezogen. Jesus war gekommen und sie haben es nicht gemerkt damals. Und sie haben sich ins Unrecht reingesetzt. Sie haben ihn gekreuzigt, den Herrn aller Herren. Und so geht es auch mit dem Christentum. Lies mal die Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Du sagst und erzählst das große Märchen, ich bin gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du jämmerlich, bloß und elend bist. Und so weiter. Und du bist lau und ich werde dich aus meinem Mund speien. Das ist das, was auf die Christenheit wartet. Die machen noch Rimmel-Dimmel, tanzen, springen, hüpfen, spielen, musizieren, was weiß ich, was sie vor dem Herrn alles machen. Und der Herr sagt, ich mag doch euer Geplärr nicht. Hört doch auf damit. Er ist weitergezogen. Und Gott wohnt nicht in Tempeln oder Kathedralen oder Häuser aus Stein, sondern der Herr wohnt in den Herzen von Menschen aus Fleisch und Blut. Und so geht es dem Christentum. Was Jesus über die Gemeinden sagt, liest mal in den Sendschreiben. Und aus den Christen kommt der Antichrist. In aller Liebe, du bist schockiert, was ich dir sage. Aber der Antichrist kommt nicht da irgendwie aus dem Heidentum, aus der Welt. Aus den Christen, den lieben Heilandsleuten, aus den Pharisäern, Neopharisäern, Neupharisäern, was auch immer ist. Da kommt der Antichrist, die alles kennen, die alles wissen. Antichristen werden geboren aus den Christen, verstehst du, nicht mehr mit Jesus gehen. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot, sagt der Herr. Ja. So wie aus den Juden Pharisäer geworden sind, da ist der Glaube versteinert, die Religion versteinert. Das ist Antichristentum. Was wir heute an Juden haben und so weiter, das sind verkappte Pharisäer. Die haben sich so entwickelt, verstehst du? Mein Gott, unser Gott, Jehova, verstehst du? Und dann springen sie hoch. Ja, und weh, wenn du was gegen sie sagst, dann bist du ein Ketzer, ein Rassist. Sie haben das Alte Testament, sie haben das Gesetz, aber sie haben Jesus nicht, verstehst du? Und genauso bei Christen. Viele Christen haben Jesus, aber sie haben nicht den Heiligen Geist. Und viele lassen sich vom Heiligen Geist auch nicht mehr leiten, groß. Ja, so wie bei der Sintflut war. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Sie ließen sich nichts vom Geist Gottes sagen. Da gehen sie lieber zu Spiritisten, Okkultisten, und zu wem auch immer. Jesus, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 46. Paulus und Barabbas hier, die predigen das Evangelium und die Juden haben es abgelehnt. Und dann sagt er, euch muss zuerst das Wort Gottes verkündigt werden. Aber da ihr es von euch stoßt und nicht achtet und euch und so weiter und euch nicht das ewigen Lebens nicht wert achtet und euch von euch stoßen, so wenden wir uns jetzt zu den Heiden. Ja, ihr habt es nicht gewollt. Die werden nicht bestohlen, wie manche fromme Juden sagen, die Christen haben uns bestohlen. Nein, die haben selbst abgestoßen. Wir wollen nicht. Und dann gehen die Apostel zu den Heiden. Manch einer dachte, dass es mit den Jüngern bergab geht, sobald Jesus verschwunden ist, sobald Jesus ausgewandert ist. Nein, mit den Christen geht es immer weiter. Die Sache Jesu geht immer weiter. Immer wieder erweckt der Herr Leute. Ich denke auch im Mittelalter nachher, nachdem es Staatsreligion wurde, dass die Christenheit oder das Christentum, gab es immer wieder geistige Aufbrüche. Die Sache Jesu geht weiter. Das ist der Wille Gottes mit der Welt, mit der Christenheit, mit der Gnade, mit der Offenbarung. Es geht weiter. Ja. Wenn die einen pleite sind, Gott wird Menschen auferwecken oder ja ihnen ein neues Leben schenken. Plötzlich kommen sie drauf nach Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Bei Gott, da kennt man keinen Stillstand. Bei Gott wirst du niemals satt. Verstehst du? Ja, da willst du noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mit Gott wirst du niemals fertig. Und bei Gott hast du niemals genug. Das ist das Leben mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt hier, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Weißt du, was das heißt? Was die Zukunft des Christentums ist? Immer besser, immer edler, immer vollkommener. Ja, immer mehr Verbesserung. Das ist, was Gott will. Und deshalb, wir sollten mit der Zeit mitgehen, uns verbessern lassen durch den Heiligen Geist. Ja, nach der Heiligung. Lass dich nicht täuschen. ja, das ist so gemütlich, wir haben uns so gewöhnt. Oh, wir wissen ganz genau, wann der Prediger Amen sagt in der Kirche, verstehst du? Wenn wir nach Hause gehen dürfen. Und da weißt du schon, die ganze Liturgie weiß ganz genau, Amen. Und dergleichen, dann gehst du weiter. Auch bei den Christen ist alles ja noch in Bewegung. Gott arbeitet weiter. Stell dir mal vor, du bist in einer großen Kirche, in der Hauptkirche irgendwo und du sagst, Amen. Wir haben sowas erlebt. Ich habe von der Pauluskirche aus Frankfurt den Prediger, den Pfarrer bei mir in der Gemeinde mal gehabt. Und dann ist unser Bruder Otto Sonder, der sagt, Amen. Nein, nein, ich höre bald auf, verstehst du? Ich habe noch ein paar Punkte zu sagen, verstehst du? Die sind nicht gewöhnt, dass du Amen sagst, so sei es, verstehst du? Oder dass du die Zeit überziehst, verstehst du? Und weiter predigst. Und weh, du predigst weiter. Da brennt die Brathendl zu Hause an, verstehst du? Oder die Koteletts, was du da machst. Ja, wir können uns schon den Wecker demnach stellen. So alles so geordnet, so regelmäßig. Weißt du, Gott kann nichts Außergewöhnliches mehr machen. Stell dir mal vor, der Heilige Geist ist gegenwärtig im Gottesdienst und der Gottesdienst geht bis um 3 Uhr nachmittags. Ja. Bruder, warum hörst du nicht auf? Ja. Wenn der Heilige Geist da ist, da predigst du bis nach Mitternacht wie der Apostel Paulus und nur die Launen schlafen ein und kippen runter vom Fenster wie der eine Eutychus da in der Bibel. Wir Christen, wir haben verlernt, mit Gott mitzugehen, vom Heiligen Geist gezogen zu werden. Und auf Anregung des Heiligen Geistes kamen Simeon und Hanna in den Tempel und sie begegneten Jesus. Wo gibt es heute noch Leute, die Anregung vom Heiligen Geist haben? Die sind ausgestorben alle miteinander. Ganz wenige, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Die wahren Christen und der Endzeit, die Zukunft des Christentums, das ist meine Botschaft heute, die leben prophetisch, immer prophetisch, auf Anregung des Heiligen Geistes, ja. Kamen sie zum Gottesdienst. Und die letzten Endzeit-Gottesdienste werden auf Anregung des Heiligen Geistes durchgeführt. Nicht, dass man organisiert im Radio bekannt gibt oder im Internet bekannt gibt. Heute haben wir Gottesdienst da und da. Ja, auf Anregung. Plötzlich irgendwo im Urwald. Und dann Bäumen irgendwo, da versammeln sich die Christen irgendwo und die gehen dorthin, verstehst du, auf Anregung des Heiligen Geistes. Echte Christen sind nur diejenigen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber das sowas gibt es fast gar nicht. Man geht nach der Uhr, verstehst du, nach dem Kalender, wenn man die Uhr umgestellt hat, verstehst du, was auch immer ist. Echte Christen lassen sich leiten. Sie leben nicht in erstarrten Formen. Sie sind keine Formalisten. Ja, vom Heiligen Geist. Jetzt wird gesungen, jetzt wird gelobt, jetzt wird gepriesen. Jetzt ist Zeit. Formalisten sind Kleingeister, ja, die immer noch nach irgendeiner Form suchen. Wie passiert das? Habt ihr Programm? Ja, manchmal rufen die Leute mich an oder wenn früher in der großen Kirche, habt ihr ein Programm, Ablauf des Gottesdienstes? Der Heilige Geist bestimmt den Ablauf des Gottesdienstes. Das ist wahrer Gottesdienst. Viele bleiben kleinkariert, Kleinkrämer oder solche Krämerseelen, die noch ein bisschen Öl für ein paar Leute da verkaufen, die deren Lampen auszulöschen drohen. Die Zukunft des Christentums ist meine Botschaft heute. Viele haben fromme Steckenpferde, die einen predigen nur die Taufe, die anderen predigen nur das Reden und anderen Singen, die anderen predigen über den Sehnten, andere predigen über Heilung. Weißt du, das Reich Gottes ist so breit gefächert, da ist alles drin, Vollkorn, verstehst du? Alles drin, da ist Heilung, da ist Taufe, da ist Wiederkunft Jesu und da ist die Abwesenheit des Herrn auch dabei. Weißt du, du darfst es heute gar nicht sagen, die Abwesenheit des Herrn. Ja, manchmal erleben wir Stunden und Phasen, dass Gott gar nicht da ist, dass er gar nicht redet, gar nicht reden will. Sagt, du weißt alles, du kennst alles, du hast alles schon studiert und gelernt und du weißt, wie das funktioniert. Auch wenn ich nicht rede, ist der Herr da, verstehst du? Auch wenn er sich nicht offenbart, ist er da. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir haben das Lied gehört, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich mache weiter, weil Jesus in mir ist. Und das ist die Zukunft des Christentums. Jesus im Herzen, Jesus im Geist, Jesus in der Seele. Viele wissen nicht, was ihnen fehlt, was sie brauchen, was noch nötig ist. Sie leben in einer Täuschung. Du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts. Das ist das moderne Christentum. Ich habe alles, wir haben die schönsten Kirchen, Kathedralen, wir haben Musik, wir haben alles Mögliche, aber was uns fehlt, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Ja. Wir täuschen uns nur noch künstlich alles. Weißt du, Frühling ist nicht, dass du künstlich Blumen oder Gräser aufstellst, künstlich, dass es von selbst etwas kommt, sich von selbst was entwickelt. Ja, plötzlich, ja, zwischen Steinen, da grünt es, da blüht ein Löwenzahn oder was auch immer. Plötzlich kommt da was raus. Und das ist echtes Christen. Und plötzlich in einer versteinerten Umgebung kommt was Grünes wieder raus. Verstehst du? Wo kommt das her? An der großen Kirche, da musste ich sogar mal einen Turm sprengen oder abbauen lassen, Bauleute kommen lassen. Da haben sie Birkensamen festgesetzt und die haben dann gegrünt und gewuchert und weiter gesprengt. Wenn wir nicht gesprengt hätten, hätten die Birken das gesprengt. Ja? Und so viele alte Gemäuer, die werden gesprengt, weil da ein Samenkörnchen sich rein festgefressen hat und eingesetzt hat. Und es wuchert und wuchert und wuchert. Und das ist wahres Christentum. Ja, plötzlich hier und plötzlich dort. Und da kann man nicht sagen, hier ist Christus, dort ist Christus und an jeder Ecke ist Christus. Nein, er wirkt, wie er will. Ist wie der Wind. Der Wind weht, wie er will, wo er will, was er will. Wieder, ja, haben sich getäuscht und täuschen sich immer noch. Der Frühling ist schon längst da und sie laufen in Winterklamotten. In aller Liebe, ja. Hast nicht gemerkt. Die Zeit ist weitergegangen. Die Zukunft der Christenheit ist meine Botschaft. Viele leben noch in der Einbildung. Ich bin gesatt. Oh, ich bin gesatt. Ich habe so viel schon erlebt. Verstehst du? Und du denkst manchmal, du hast so viel erlebt und eigentlich hast du noch gar nichts erlebt. In aller Liebe. Gott möge dich segnen. Verstehst du? Wir sind auf der Suche. Wir jagen nach. So wie der Paulus sagt, nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Viele leben in der Märchenwelt. Früher, damals, das war so und so. Verstehst du? Als der Opa lebte, als die Oma noch lebte und als, was weiß ich, was alles war. Nein, was ist jetzt im Augenblick? Gott ist ein Gott von jetzt und von heute und von hier. Was ist jetzt? Aber da ist nichts mehr da. Verstehst du, früher, als wir noch Kinder waren, in der Sonntagsschule oder wie auch immer. Gott ist inzwischen weitergezogen und viele haben das gar nicht gemerkt. Sie sind nicht mehr so aktuell, verstehst du? Da wird weitergemacht. Ich habe in Hamburg vor einigen Jahren, das sind schon vielleicht 40 Jahre her, in Hamburg mal evangelisiert. Und da war ich in einer Gemeinde, da ist der Älteste da, der war dabei, als das Zungengesang, Sprachengesang in der Gemeinde ausgebrochen ist. Dann hat er gesagt, du, das war etwas, was wir noch nie erlebt haben. Da standen wir an der Wände und wer keine Rückendeckung hatte, nicht an der Wand stehen konnte, der lag auf dem Boden, hat Gott angebetet. Die Herrlichkeit Gottes war so gegenwärtig, so wie im ersten Tempel damals, als der Heilige Geist hier fiel und den Tempel erfüllte mit der Herrlichkeit Gottes. Wir standen da. Und weil es so schön war, hat der Prediger am nächsten Sonntag gemacht und Geschwister, und lass uns die dritte Strophe in Sprachen singen. Verstehst? Man macht weiter, weil man weiß, wie das funktioniert, wie das geht, wenn man Ton angibt, verstehst du, und dann singt man die dritte, vierte Strophe in Sprachen und da macht der Heilige Geist nicht mit. Der Heilige Geist will uns was Originelles geben, was Echtes geben, was Bleibendes geben, was Kontinuierliches geben. Ja, so wie die Juden damals. Da haben sie noch keinen Tempel gehabt, aber die Bundeslade haben sie gehabt. Und da werden sie von den Philistern bedrängen. Und dann sagt man, damals, was wir gemacht haben, als die Priester mit der Bundeslade in das Wasser hineinstiegen im Jordan, da teilt sich das Wasser. Wir nehmen die Bundeslade mit. Gott geht mit uns. Gott wird uns Sieg schenken. Und die nehmen die Bundeslade mit. Und was machen die lieben Philister? Die klauen ihnen die Bundeslade, nehmen mit, stellen in ihrem Dagon-Tempel, verstehst du? Und, ja, die Philister haben den Juden den Herrgott geklaut. Die Bundeslade, die Herrlichkeit des Herrn. Und dann hieß es, Ichabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Ja. Sie haben keine Kraft mehr. Bis Gott sich selbst den Weg frei gekämpft hat, mit dem Götzen Dagon. Jeden Morgen, wenn die Dagonspriester reinkamen in diesen Götzentempel, lag der Dagon auf der Nase. Jeden Morgen, dann haben sie gesagt, wir müssen die Bundeslade abgeben. Also diese Bundeslade darf nicht bei uns bleiben, die müssen wir wieder zurückgeben, den Juden. Und die Juden haben das nicht kapiert, was es alles war, verstehst du? Gott kämpft selber für seine Herrlichkeit. Du musst nicht für Gottes Herrlichkeit kämpfen. Ich kämpfe nicht für Gottes Herrlichkeit. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Du machst die Sache schon. Du machst schon recht. Der Götze Dagon liegt auf die Nase, dieser Heidengott, der Philistergott, liegt auf der Nase. Und deshalb, schau doch die ganzen alten Götterbilder, geh mal ins Pergamonmuseum, da wirst du, egal was für Götze, von wem das auch war, die Nase ist bei denen alle zerstört, abgeschlagen. Ja, weil er ständig auf die Nase gefallen ist, ständig versagt hat, weil vor Gott können die Götzen nicht bestehen, selbst wenn sie noch aus Gold sind. Gott streitet für sich selbst. Er kämpft seinen Weg selber frei. Verstehst du? Er kommt selber nach Hause. Er weiß, wie er nach Hause kommt. Verstehst du? Plötzlich nehmt die Lade, haut ab, verschwindet, haben die Philister den Juden gesagt. Wir wollen mit der Lade nichts zu tun haben. Ich kaputt, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Die Zukunft der Christenheit, was ist das? Weißt du, wir müssen entdecken, Gott kann sich selbst verteidigen. Ich muss Gott nicht verteidigen. Ich muss nicht für Gott kämpfen, die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich nehme Gott auf. Ja, du solltest erkennen und ein Realist werden. Die Kraft Gottes ist ganz was anderes, als was wir in den Büchern lesen, verstehst du, und lernen, erlebe. Die Kraft Gottes ist mehr als nur frommes Theater. Ich will einen Gott erleben, der funktioniert, der was kann. Und das wollen die Menschen auch. Verstehst du, die Menschen möchten ermutigt werden, die möchten wieder aufgepäppelt werden. Die Menschen wollen nicht nur Religion, ja, verstehst du, 3, 4 und wir singen dann in Sprachen oder in Lateinisch oder in Griechisch. Die wollen was erleben. Die wollen was erfahren. Und deshalb sagt Paulus, wir predigen nicht nur einen Namensgott, nur noch einen lieben Heiland. Wir predigen die Kraft des Heiligen Geistes. Und unsere Botschaft besteht aus nicht aus menschlichen Worten, sondern aus der Kraft Gottes. Geh nach Hause und mach das, was Pastor Matthäus gesagt hat. Und du wirst verblüfft sein. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Gott sei Dank, dass es funktioniert. Ja, und das nächste ist, halte Schritt mit Gott. Das ist mir so wichtig in dieser Endzeit geworden. Wir sollen dem Heiland nicht vorauslaufen und nicht hinterherhinken. Halte mit Gott Schritt. Sei da, wo Gott ist und verlasse die Plätze, wo Gott nicht ist. Ja, die Zukunft des Christentums ist, dass wir da sind, wo Jesus ist, in seine Fußstapfen gehen, seine Nachfolger sind, nach seinen Maßstäben leben. Ja, Menschen des Glaubens sind ungewöhnliche Menschen. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Gläubige leben aus dem Wissen Gottes, aus der Erkenntnis Gottes. Ja, sie haben entdeckt, was Gott ist. Wie heißt dieser Gott überhaupt? Und dieser heißt, ich bin da. Dieser daseinende Gott. Gott zeigt uns Menschen den Übergängen, wenn wir aufpassen, wenn wir oft geöffnete Augen haben, geöffnete Ohren haben, wir werden merken, was Gott ist und dann können wir mit Gott Schritt halten. Wir stehen an der Schwelle einer geschichtsträchtigen Zeit. Vieles verändert sich, wird sich verändern. Die Übergänge sind da. Nicht nur, dass wir vom Leben, hier von dem irdischen Leben in das jenseitige Leben übertreten. Nein, wir leben. Jesus sagt einmal, wenn du glaubst, wirst du leben, obgleich du sterben würdest. Ja, genauso unmerklich geschieht das, verstehst du? So wie die Sonne aufgeht jeden Morgen. Ich weiß nicht, was die Sonne auf der anderen Seite nachts treibt, verstehst du? Aber auf jeden Fall, die geht wieder auf. Dir nichts, mir nichts. Die fragt auch niemand. Entschuldigt sich auch nicht bei niemand. Und so wie die Sonne aufgeht, so sehen wir das Morgenrot, die Dämmerung schon. Das kommt auf uns zu, Brüder und Schwestern. Wir sehen schon die Schatten, diese Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus. Du siehst, der Materialismus geht pleite, der Kommunismus, Atheismus ist pleite gegangen, dieser kommunistische Materialismus und auch dieser kapitalistische Materialismus geht pleite, langsam aber sicher. Das kannst du bald nicht mehr bezahlen. Wer kann noch eine Eigentumswohnung bezahlen hier bei uns? Ja. Nicht einmal eine Garage kannst du mehr bezahlen oder kaufen. Und dann möchtest du noch was Großes leisten, was Großes haben. Weißt du, unser Leben plutschert dahin. Plutschert dahin. Die Dämmerung ist da. Etwas Neues bahnt sich an. Und du fragst, Herr, was ist denn das? Was soll das sein? Was wird es sein? Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Was ist das? Was bringt diese Morgenröte hervor, im Hohen Lied, Kapitel 6, Vers 10, da lese ich, wer leuchtet so schön wie das Morgenrot, so hell wie der Mond, wie die Sonne, Sonnenstrahl, so verwirren die Bilder im Sand. Was ist, was da kommt? Was ist das wahre Christentum? Jesus sagt, mein Reich ist nicht in dieser Welt, von dieser Welt. Mein Reich ist etwas Inwendiges. Und plötzlich, wenn du mit Jesus lebst, plötzlich strahlst du, plötzlich hast du etwas im Herzen. Da muss man nicht groß religiös sein. Viele Menschen denken, die müssen groß religiös sein. Wer ist das? Was ist das? Wo kommt das her? Und ich lese im Hohen Lied weiter, Kapitel 6, kannst du mal durchlesen, so als Hausaufgabe. Wer ist das? Und wer ist diese Tirza, diese Braut oder dieser Bräutigam, die Brautseele hier, die Freundin des Bräutigams, die kommt aus der Wüste irgendwo, verstehst du, ihr Anblick, bräunlich gebrannt, ihre Brüste werden dann so beschrieben noch und so weiter. Wer ist dieses Mädchen, diese Braut? Wer ist das? Wer ist diese Geliebte, meine Geliebte, ja, die makellos, dieses Täubchen? Hohe Lied, Kapitel 6, Vers 9, Vers ist. Und wer ist dieses Täubchen, verstehst du? Die kommt irgendwo, so wie eine Taube setzte sich auf Jesus, dieses Täubchen. Wer ist diese geliebte Tirza? Das Wohlgefallen des Königs Salomo hat, verstehst du, der das Hohe Lied geschrieben hat. Wer ist das? Ja, Tirza ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu, auf die Kirche Jesu Christi. In Jesaja Kapitel 58, Vers 8, da lese ich, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Gemeinde Jesu hat echte Zukunft. Die wahre Gemeinde Jesu hat eine Zukunft. Die Kirche kann es vergessen. Es kommt der Tag, da wird es keine Kirche geben. So genauso wie die ganzen Götzentempel nicht mehr gibt und wie das nicht mehr gibt, wie den Kommunismus als solches nicht mehr gibt, höchstens noch in China. Ja, aber das ist auch ganz was anderes. Ja. Wer ist das, die aus der Wüste kommt? Ja, und die der Bräutigam entschädigt und zu seiner Braut nimmt. Die Gemeinde Jesus, ein Fremdkörper in dieser Welt, ein Fremdkörper und wird ein Fremdkörper bleiben. Deshalb, du musst nur über Jesus reden. Du kannst über Gott reden, kannst über Jehova reden, kannst über Allah reden, kannst über Buddha reden. Weißt du, da finden die Leute noch immer Gesprächsstoff. Aber sag nur was über Jesus und dann gehen gleich die Jalousien runter. Und genauso auch hier, was Gemeinde anbetrifft, sage was über die Gemeinde Jesu, nicht über die Kirche. Vergiss die Kirche. Aber sag was über Gemeinde Jesu. Verstehst du? Die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen, hat der Herr gesagt. Und schon, da gehen die Jalousien runter. Verstehst du? Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist ein Verschwörer. In Amos Kapitel 3, Vers 7 lese ich, denn Gott, der Herr, tut kein Ding. Er habe denn seinen Ratschluss seinen Knechten und den Propheten offenbart oder enthüllt. Gott hat das enthüllt, deshalb studiert die Bibel, liest die Bibel. Was ist die Zukunft der Christenheit, der wahren Christenheit? Ja, und die Christenheit damals, wie die angefangen hat, das Ende kommt zum Anfang zurück. Zuerst gab es nur Jünger. Und in der Endzeit wird es nur Jünger geben, die Jesus nachfolgen. Und erst in Antiochien wurden sie Christen genannt, weil sie so lebten wie Christus, so redeten wie Christus, so sangen wie Christus, so missionierten wie Christus. Ja, so liebten wie Christus. Christen, verstehst du? Christus in Kleinformat. Das hat Zukunft, alles andere hat keine Zukunft. Christus in Kleinformat. Gottes Knechte wissen, was kommt. Sie resignieren nicht, geben sich nicht auf. Sie kapitulieren nicht und werden auch nicht schwach. Ach, wir sind die kleine Herde. In meiner Bibel steht es, du kleine Herde, es ist meines Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. So steht es in der Bibel. Siehst du diesen Silberstreif am Horizont? Ja. Die Knechte Gottes, seine Propheten sind Menschen, die Gott sich selbst erwählt. Plötzlich weißt du, ich bin von Gott erwählt. Was der andere ist, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht sein Richter. Ich bilde mir auch kein Urteil, was der andere ist. Jeder muss für sich selber leben und wir gehen einer Zeit entgegen, wo jeder sich selbst, ja, die Verantwortung für sein Leben, für seinen Geist, für seine Seele übernehmen muss. Da kann nicht der Pastor hinterherlaufen, komm mal in den Gottesdienst oder leb das und mach das. Nein, das musst du von dir selbst durch den Heiligen Geist wissen, jetzt ist Frühling, jetzt muss ich andere Kleider anziehen, jetzt kann ich nicht mehr im Pelzmantel draußen rumlaufen. Ja, du erkennst die Wahrheit und du lebst in der Wahrheit. Menschen Gottes sind für die Kinder des Teufels Dickschädel. Puh, die lassen sich nicht sagen. Die machen weiter. Die kämpfen den guten Kampf des Glaubens, sind unnachgiebig, kompromisslos, unbarmherzig dem Feind gegenüber der Sünde. Nein, das machen wir nicht. Ja, sie schwimmen gegen den Strom, verstehen keinen Spaß, sind für die Weltleute Spielverderber. Sie sind bei den Scheinheiligen unbeliebt. Das sind die Kinder Gottes. Aber die meisten wollen das nicht, unbeliebt werden. Weißt du, wir sind in der Endzeit, wir müssen gehasst werden von allen Völkern, von allen Menschen. Bruder Matthäus, was sagst du? Ja, ich dachte, wenn ich den Heiland habe, dann werde ich von allen geliebt, geschmeichelt, geküsst, ja, abgeleckt. Nein, das ist nicht mehr der Fall. Da wirst du gestoßen, da wird dir sogar die Dornenkrone verpasst. Die Knechte Gottes sind nicht klein zu kriegen durch nichts. Sie werden verfolgt, angelaufen, angegangen, angegriffen. Ja, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Menschen Gottes überleben alle Krisen und Katastrophen. Sie sind hart, härter als ein Diamant. Das sind die Menschen, die das Ziel erreichen. Wer da überwindet, der wird alles ererben. Die Zukunft gehört den Überwindern, denn den inneren Schweinehund überwinden, die sich selbst überwinden, die das Fleisch überwinden. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, ja, ja. So wie Noah, ja, die überleben alle Katastrophen. 120 Jahre predigte der gute Mann und ja, und wurde ausgelacht, verspottet, das war ihnen lächerlich. Ja, es war ihnen lächerlich. Auch beim Lot war das so, als die Engel kamen und sagten, Lot, raus aus Sodom. Und er hat seine Leute noch gewarnt, seine Freunde, Geschäftspartner und wie auch immer. Das war ihnen lächerlich. Ja. Du musst lächerlich sein in dieser Welt. Und die Leute lachen dich aus und sagen, was? Was bist du für einer, verstehst du? Aber die meisten wollen angesehen werden, geschätzt werden, geehrt werden, betätschelt werden. Er wurde ausgelacht, weil nicht, weil er besonders witzig war, sondern weil er Gottes Anweisungen befolgte, weil er gewissenhaft war. Ja, die Augen der Welt konnte Gottes Wege nicht verstehen. Gott prüft seine Knechte. Ja, und mach dir was aus, wenn du lächerlich gemacht wirst vor anderen Leuten, verstehst du? Guck mal schon, so Betbruder, Betschwester, Klimpelesverein oder wo, was weiß ich, wo sie noch hingehen. Ja, Noah überlebte, weil er Gott vertraute, weil er das tat, was Gott gesagt hat. Auch Abraham verließ sofort sein Heim, Ur in Chaldea, seine ganze Vaterschaft, seine Freundschaft, seine Bekanntschaft, ja, und lebte kompromisslos. Und das ist die Zukunft der Christenheit. Vater Abraham, verstehst du, ihm nachzumachen, nicht nur, ja, was weiß ich, den Pharisäern und Schriftgelehrten gefallen, denen nach dem Maul springen und tanzen. Ja, verlasse deine gottlose Umgebung, das gottlose Umfeld, die gottlose und geistlose Familie und Freunde und was auch immer, die Gott nicht gehorchen. Geh doch deine Straße fröhlich weiter und sag Halleluja, Gott ist mit uns, egal ob die Menschen mich verstehen oder nicht verstehen. In meiner Bibel heißt es, beteilige dich nicht an den Sünden fremder Leute. Beteilige dich nicht an denen. Geh deinen Weg, lebe fröhlich deine Sache. Stell dich nicht auf ein bequemes Leben. Jetzt, ich bin Christ geworden. Ja, nein, du bist ein Verhasster geworden, ein Verspotteter, ein Verhöhnter geworden in dieser Welt. Nach Corona ist die Welt nicht mehr die gleiche. Die Sache geht weiter. Der Abfall wird kommen, das Christentum, ja, ist nicht glaubwürdig mehr. Und da ist nur noch einer übrig, wie dieser Elia hier beim Ahab. Ich bin allein übrig geblieben. Weißt du, am Schluss glaubst du, du bist ganz allein noch gläubig. Alle anderen sind schon abgefallen. Alle anderen sind faul und träge und dumm und was weiß ich auch immer. Du glaubst, ich bin allein selig. Verstehst du? So wie der Elia. Ich bin allein übrig geblieben, lieber Gott. Guck mal, alle sind hier weggelaufen. Alle dienen fremden Göttern. Das ist der Zustand, was die Christen erleben in der Endzeit, dass sie nur noch ganz allein sich vorkommen. Und Jesus sagt, meint ihr, wenn des Menschen Sohn kommt, dass er noch Glauben finden wird? Die Liebe wird bei vielen erkalten, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Gottlosigkeit, die Geistlosigkeit, geistliche Dinge werden nicht mehr angesprochen und wenn du ansprichst, dann wenden sie sich von dir ab. Selbst überzeugte Christen wie Johannes der Täufer, der zweifelte an Jesus. Stell mal vor, Johannes der Täufer wäre gläubig geblieben, hätte mit Jesus mitgemacht. Zuerst spricht er ganz großspurig, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und dann, ja, und er muss seine ganze Jünger, die gehen dem Herrn Jesus nach. Wie schön wäre, wie herrlich wäre es geworden, wenn der Johannes mit Jesus mitgelaufen wäre. Da wäre der Johannes ein Apostel geworden, ein großer Prediger oder was auch immer ist. Er hat die Stimme des Herrn. Er war der Wegbereiter des Herrn, aber er war selbst ein Hindernis. Im Gefängnis sitzt er da und schickt uns ein paar Leute noch zu Jesus. Bist du, der da kommen soll, oder soll ein anderer kommen? Er zweifelt selber an Jesus. Und das ist der Anfang des Christentums gewesen. Und da kommt das Christentum wieder zurück zum Anfang. Ja, das ist, man zweifelt. Bist du? Hab ich den Richtigen getauft? Hier, diesen Jesus von Nazareth? Oder muss ich auf einen anderen noch warten? Ja, dass du ins Schleudern kommst. Ja, um der Auserwählten willen lese ich in der Bibel. wird die Zeit verkürzt werden. Würde die Zeit nicht verkürzt, würde kein Mensch selig werden. Auch der Johannes der Täufer, ein auserwähltes Werkzeug, von Gott bestimmt und so weiter. Und Jesus lobt ihn, als er zu ihm hingeht. Ja, Matthäus Kapitel 11, Vers 12, da lese ich von den Tagen des Johannes, des Täufers, bis an das Himmelreich, bis ja das Himmelreich kommt, leitete das Himmelreich Gewalt, und wer Gewalt anwendete, reißt es an sich. Verstehst du? Aber wo ist das, die Gewalt anwenden? Wo sind die Leute, die noch eine Gebetsnacht durchbeten? Wo sind die Leute, die noch fasten? Nicht nur wegen Gesundheit oder sonst was, sondern einfach aus geistlichen Motiven. Wo sind die Leute? Der Johannes wäre ein Hauptjünger Jesu geworden. Aber was macht er? Er hat es nachgegeben. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten, der da kommen sollte? Was auch immer ist. Die Zukunft des Christentums ist meine Botschaft. Und in meiner Bibel heißt es, die Heiligen haben abgenommen. Stell mal sowas vor, die Heiligen, der ist gestorben und Xell ist gestorben und der andere ist noch gestorben. Verstehst du? Und wo sind die ganzen Heiligen? Du kannst dir, wir haben so und so viele Pastoren, so und so viele Bischöfe und was weiß ich, wie viele Evangelisten und Missionare, aber wie viele Heilige haben wir noch? Die kannst du bald an einer Hand abzählen. Wo sind die ganzen Heiligen, die von Gott geheiligt worden sind? Paulus sagt in der Apostelgeschichte, nach meinem Abscheiden werden aus eurer Mitte viele gräuliche Wölfe kommen, die Herde nicht verschonen werden, die nur noch hamstern, alles nur hamstern. Der Abfall muss kommen, die Lauheit muss kommen, das Unkraut muss überhand nehmen. Und im letzten Kampf Jesu, im Garten Gethsemane, da sehen wir, da schlafen noch die Jünger. Verstehst? Das Ende kommt zum Anfang zurück, in aller Liebe. Ich will euch nicht mutlos machen, aber ich will zeigen, das kommt, stelle ich darauf ein. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern dreimal, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wo seid ihr denn? Was ist da? Ja, in Matthäus 26, Vers 28, da lese ich, der Herr sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt, ich weine und schreie und plärre und bete und so weiter. Und er ging wieder weiter und warf auf sein Angesicht und betete, schwitzte Wasser und Blut. Und ihr könnt nicht eine Stunde mit mir wachen, nicht eine Stunde mal für mich opfern, verstehst du? Die schlafen. Und das kommt zum Ende zurück. Nach Corona. Nach dem ganzen, die ganzen Übergänge. Er fiel sogar, dem Herrn Jesus fiel sogar schwer, den Willen Gottes zu tun. In der letzten Zeit wird es schwer sein, Gott treu zu bleiben. Ja, durchzuhalten, bei der Sache zu bleiben. Damals wurde Jesus von den Juden verworfen, nicht angenommen. Und jetzt wird es dir auch nicht besser werden. Von den ganzen Kirchenleuten wirst du verworfen, verachtet, verhöhnt und verspottet. Die Christenheit stellt sich auf einen anderen Jesus vor. Der Messias, wenn der kommt mit Glanz und Gloria. Der wird die Römer zum Teufel jagen. Nichts wird er machen. Er wird noch die Römer ins Land holen, noch mehr. Jesus brachte das Kreuz, er brachte den Tod, auch für den Johanneskopf ab. Als Jesus Jerusalem sich näherte, fing er an zu weinen. Er hat ein gebrochenes Herz gehabt. Wenn doch dieser Tag vorübergehen würde, oh, wenn der Kelch an mir vorübergehen würde, das wäre so schön und fantastisch. Jesus wusste, was kommt. Und wer möchte hier mit Jesus mitgehen? Ich sag, ja, Jesus kommt bald wieder. Er ist gekommen, verstehst du? Seine Art und Weise. Jesus kommt bald wieder. Das ist eine Botschaft. Mach dein Leben bereit auf die Wiederkunft Jesu. Das ist eine Zeitwende. Auch die Christenheit steht vor dieser Zeitwende. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern es ist inwendig in euch. Das ist das Reich Gottes. Und hier, was ich in Lukas Kapitel 17, Vers 20 lese, es wird nicht so sein, hier ist das Reich Gottes, da ist das Reich Gottes, hier, ganz besonders hier in diesem Platz ist das Reich Gottes. Nein, gar nichts von dem. Es wird eine Täuschung nach der anderen geben. Offenbarung 1, Vers 7, da heißt es, sehen wird jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben. Sehen werden alle, auch die ihn durchbohrt haben. Bevor Jesus kommt, wird der Teufel mächtig die Gläubigen durchschütteln. Die Pforten der Hölle werden alles versuchen, um die Gläubigen zu überwinden, zu erschüttern, ihnen den letzten Funken Glauben zu nehmen. Da betest, da wird, ja, die Mutter nicht gesund, der Papa nicht gesund, du wirst nicht gesund, was weiß ich. Da wirst du kämpfen. Du wirst entmutigt nach Strich und Faden. Jesus sagt, Satan begehrt euer. Und Jesus sagt, ich will selbst meine Gemeinde bauen. Ich will selbst meine Leute zu Überwinder machen. Ich will selbst das alles machen. Und dann ist noch das letzte Siegel in der Offenbarung, oder eines, das fünfte Siegel ist es, die Seelen unter dem Altar, verstehst du? Die Geköpften, die Köpfe unter dem Altar, die Verfolgten. Ja, das Reich Gottes wird zuerst hier auf Erden im Verborgenen aufgerichtet werden. Und das sollst du wissen, dass, und so weiter. Der Herr selbst kennt die Seine. Ich kenne nicht, wer dazu gehört und nicht dazu gehört. Es wäre so einfach, aha, du hast so eine Flamme auf dem Kopf, du wirst bestimmt für den Himmel bestimmt. So wie die feurige Zungen sich auf die Leute, auf die 120 setzen. Das steht, aber das ist nicht der Fall, dass die, dass du so einen Zopf hast oder was auch immer ist. Gott fing mit der Gemeinde etwas Neues an damals und er ging weiter. Und ja, bevor das höllische Feuer ausbricht, wird der Teufel nichts unversucht lassen, er wird alles unternehmen. Und wir werden immer wieder, ja, von den Frommen ganz besonders angegangen, mit allen möglichen Tricks. Ja, wo ist dein Gott? Wo ist dein Glaube? Wo sind die Bibelstellen, an die du dich so festhältst, verstehst du? Wo ist das alles? Da erlebst du nichts, verstehst du? Und wir haben noch eine Phase, bevor Jesus kam, zwischen Malachi und Johannes den Täufer, das sind 400 Jahre, wo nichts passiert hat, wo es keine Propheten gab, wo Gott sich nicht offenbart hat. Da hat man nur noch Pharisäer und Schriftgelehrten gehabt, so verstehst du, das Gesetz gehalten haben, das und das getan haben, so einen frommen Zirkus veranstaltet haben. Ja, der Tempel war zerstört durch den König Nebukadnezar. Dann hat man wieder aufgebaut, verstehst du, wieder restauriert und was auch immer sei. Ja, wo sind die Verheißungen Gottes? Und Jesus sagt hier, die Pforten der Hölle werden euch versuchen und nichts unversucht lassen, aber es wird euch nicht schaden. Halleluja. Es wird euch nicht schaden. Wenn der Herr seine Hand drauf gehalten hat, dann wird es dir nicht schaden. Und ich will einfach dich beruhigen. Ängstige dich nicht, egal was da kommt. Wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, du lebst mit Jesus Christus und dergleichen, dann wirst du überwinden und das Ziel erreichen. Satan möchte dir nur Schaden zufügen, aber der Herr will dich retten. Wir hören das schöne Lied. Eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt, preis dem Herrn, dass Jesus Herr ist, dass er Jesus regiert. Und jetzt hast du gehört, dass Jesus lebt und er lebt immer noch, preis dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass du alle Macht hast durch Jesus Christus in dieser Welt. Und auch wir so noch so machtlos sind, so hilflos sind, dass wenn wir auch so auf dem Boden manchmal liegen, nicht mehr weiterkommen und die Welt nicht mehr verstehen. Aber wir wissen, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Halleluja. Und du, er ist schon da. Halleluja. Praise Gott. Amen.